Wir haben den Fußball erfunden, das haben wir garantiert nicht, aber wir müssen da reden, besonders in Zeiten, wenn bei der EM Fußball gespielt wird. Wir, das sind
Lothar Leuschen,
Uni Balzert
und Andreas Boller. Ja, wir müssen über Fußball reden, aber nicht nur über die EM, sondern auch über den WSV, der sein erstes Training absolviert hat. Das machen wir ein bisschen später, aber montags morgens nach dem Länderspiel der deutschen Mannschaft bei der EM am Sonntagabend, dann ja, liegt das Thema sozusagen auf der Hand. Jetzt bin ich mal gespannt, wie ihr die ganze Geschichte gesehen habt. Wie positiv, wie negativ. Gibt es überhaupt was zu kritisieren oder ist das alles super, wenn man Gruppensieger wird?
Ich darf dir mal vielleicht vorgreifen, Uni, du wirst das gleich sicher fachmännischer beurteilen können als ich. Also ich muss sagen, wir haben die Schweizer hergespielt aus einem Guss. Es war wirklich, also ich sag mal, es war ein Feuerwerk der guten Laune, ein Chancen, Plus und was weiß ich was alles. Und also so werden wir Europameister.
Machtdemonstration.
Absolut, eine Demonstration der Stärke. Also ich habe sowas,
ich kenne dein Stimmchen und das hört sich alle nach Ironie.
Also das war wirklich,
du bist Ironie. Also nicht irgendwie ZDF, ARD-tauglich und machst aus.
Nee, also es war wirklich kein gutes Spiel von der deutschen Mannschaft. Jetzt kann man wieder sagen, ja, es waren noch 11 Gegner auf dem Platz und die haben im Grunde gespielt wie die Schotten, nur das eben ein bisschen besser gemacht, wie ich finde, und haben dann auch zielstrebig nach vorne gespielt. Insgesamt, vielleicht habe ich auch falsch geguckt und Andreas, ihr habt das ja sicher auch gesehen, so sehr, sehr viele Torchancen. Insgesamt gab es nicht deutliche Torchancen, wirklich gute Torchancen. Es gab ein paar gute Angriffsversuche unserer Nationalmannschaft. Ich fand, dass die Schweizer Nationalmannschaft ein bisschen dynamischer und spritziger wirkte als unsere, aber das kann aber auch im Spielsystem gelegen haben. Die hatten halt viel Fläche vor sich, wenn sie den Ball hatten, während die unsere Nationalmannschaft noch gerade 5 Meter hatte, weil die Schweizer sich so weit zurückgezogen haben. War es wirklich ein schwieriges Spiel, dass am Ende da der Ausgleich noch fällt, ist dann schon irgendwie gerecht. Also im Fußball gibt es keine Gerechtigkeit, sondern nur Tore, aber in dem Fall ist es schon irgendwie gerecht. Die Schweizer hätten den Sieg nicht verdient und unsere Mannschaft die Niederlage nicht, aber es war wirklich jetzt kein... Es war jetzt kein Husarenritt, das kann man wirklich nicht sagen. Also wer das behauptet, der muss sich das Spiel mit viel Traubensaft schön getrunken haben und so schön war es nicht.
Brauche ich gar nichts mehr zu sagen, also kann ich absolut unterstreichen. Ich sehe auch keine besonders gute Leistung. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, irgendwie bodenlos oder
nein,
so weit würde ich jetzt nicht gehen.
Nein, Quatsch.
Aber so positiv wie die Stimmen nach dem Spiel waren, hat mich ein bisschen gewundert. Vielleicht hat es damit zu tun, dass man jetzt einfach nicht alles irgendwie schlecht reden will. Aber ich finde, man sollte schon auch dann... klipp und klar auch die Dinge ansprechen. Ich vergleiche das jetzt vielleicht so ein bisschen mit der Situation nach den beiden letzten Testspielen vor der Europameisterschaft gegen Griechenland und gegen die Ukraine. Das war dann so ein Hinweis, da passt noch nicht alles. Wir müssen noch ein bisschen was dafür tun, dass wir besser spielen. Jetzt ist man vielleicht wieder in der gleichen Situation. Die ersten beiden Spiele in der Vorrunde waren verdiente Siege, gute Leistungen. Gestern fand ich sie nicht so gut. Vielleicht muss man sich jetzt nochmal neu sortieren, neu konzentrieren, um dann ab dem Achtelfinale wieder eine bessere Leistung zu bringen. Weil ich bin der Meinung, wenn du in einem Achtelfinale jetzt im K.O.-System so spielst, dann wirst du nicht mehr lange im Turnier sein.
Ja, man darf aber nicht vergessen, dann bist du gleich dran, Andreas. Also man darf auch nicht vergessen, also nochmal, es steht immer noch ein Gegner auf dem Platz. Und es ist nicht, also es ist ja jedes Mal ein anderer Gegner. Die Schweizer haben... Die haben halt von ihrer Grundausrichtung dann eher defensiv versucht, das zu verhindern, was die Deutschen alles so können. Das macht ein Gegner wie Spanien, Frankreich, wahrscheinlich auch England, selbst Italien eher nicht so. Das heißt also, es gibt sich sowieso ein vollkommen anderes Spiel mit wahrscheinlich ein bisschen mehr Platz für die Spieler. Man hat ja gestern auch gesehen, selbst so ein wirklich ein genialer Fußballer wie Jamal Musiala hat da ja Schwierigkeiten gehabt, sich auf diesem engen Raum, die standen ja nicht zu zweit gegen ihn, sondern zu viert, weil die Schweizer haben eine klasse Leistung hingelegt. Die sind ja gerannt, die haben die Lücken zugelaufen, der ballführende Spieler der Deutschen war von 5 roten, 4 roten, 3 roten Trikots umrundet und dann war dann eben ich spiele mal schnell mich da durch mit vertikalen Pässen und so war da halt nicht viel, weil die wirklich sehr wach, sehr spritzig waren und sich gut auf das Spiel eingestellt haben und insofern ist das auch haben sich das Unentschieden wirklich redlich verdient, da gibt's gar keinen Zweifel.
Aber Andreas, Entschuldigung Lothar, bei so Gegnern wie Spanien oder Italien hast du natürlich auch wieder andere Gefahren.
Ja, natürlich.
Genau. Du hast noch mehr individuelle Qualität, was die Offensive angeht, als die Schweizer, ohne den Schweizern jetzt da irgendwas nachsagen. Die Schweizer haben super gemacht, haben ein gutes Spiel gemacht.
Ja.
Und natürlich kann es sein, dass das Spiel an sich ein bisschen anders wird. Aber wie gesagt, wenn du gegen Spanien spielst, gegen England, auch wenn die Engländer noch nicht das gezeigt haben, was sie eigentlich können, hast du andere Gefahren.
Ja,
und dann wird es natürlich auch schwierig.
Aber jetzt kommt Andreas und findet das Spiel total super. Komm.
Nee. Das kannst du ja nicht von mir erwarten. Ich will dir nur in einem Punkt widersprechen, Lothar. Die Schweizer sind nicht die besseren Schotten gewesen, sondern die Schweizer sind eine ganz andere Qualität. Ja. Also die haben vor allem die Chance gehabt, das deutsche Spiel nochmal zu analysieren, also die ersten beiden Spiele. Und da war natürlich eine Struktur zu sehen, die, wo es auch Gegenmittel geht.
Ja, ich wollte damit ja nur sagen, also, die Schotten haben sich defensiv hingestellt und wollten dann über schnelle Gegenangriffe die Deutschen in Verlegenheit bringen. Das ist den Schotten nicht gelungen, den Schweizern aber schon.
Ich würde den Schweizern aber auch nicht vorwerfen, dass sie jetzt defensiv gespielt haben, sondern die haben genau die Mittel gefunden, auch die Abwägung zwischen, wann gehen wir in die Offensive, wann stehen wir in der Defensive. Also das war, kann man einen Hut ziehen, taktische Meisterleistung.
Wir hatten permanent 10, 11 Spieler hinterm Ball, was auch daran lag, dass unsere Mannschaft viel zu langsam gespielt hat. Das ist wieder so mein Lieblingsrechter Kettenspieler Joshua Kimmich, der den Ball bekommt. Da hat er ein bisschen Pech gehabt, hat vorne keine Anspielstation. Dann tritt er auf den Ball und während er auf den Ball tritt, rennen 4, 5 Schweizer wieder hinter den Ball. Das heißt also, du spielst nicht mehr gegen 6 Feldspieler, sondern plötzlich gegen 10 Feldspieler oder gegen 9. Genau. Und dann ist das natürlich sehr schwer. Und das heißt, wenn du kein Tempo im Spiel hast, und das war gestern der Fall, weil die Schweizer das auch wirklich gut gemacht haben, aber wenn du dann kein Tempo im Spiel hast, wenn du keinen hast, der mal 2, 3 Gegenspieler ausspielen lässt, deswegen habe ich mich auch gefreut, als Leroy Sané aufs Feld kam, der hat wieder nicht so doll gespielt, aber der kann sowas im Grunde. Und so einen brauchst du dann auch, dass du dann eben die Fahnenstange da müssen und kurven kannst.
Oder? Genau, ich glaube, wir hatten es ja eben auch im Podcast mal verglichen mit dem Schachspiel. Da gibt es ja nicht nur den Figurenverlust, sondern den Tempoverlust. Und der Tempoverlust ist dann, wenn in Situationen, in denen es eigentlich im höchsten Tempo nach vorne gehen muss, mit Ballannahme, Ballweitergabe, am besten direkt weiter. Das ist ein Tempoverlust, wenn dann einer plötzlich sich auf den Ball stellt und erstmal wie der Feldherr dann also in der Ecke, dafür, in alle Ecken guckt.
Also das sind Kleinigkeiten, die summieren sich. Ja, klingt, als wäre Kimmich alles schuld, das stimmt auch wieder nicht. Es war halt immer so, dass die offensive Besetzung in unserer Mannschaft dann eben auch nicht gut genug war. Du hast eben keinen Spieler im Strafraum, den du mal hoch anspielen kannst, bis dann der Füllkrug gekommen ist. Havertz ist ein super Spieler und hat auch einige gute Szenen gehabt, finde ich, aber dafür ist er eben dann nicht der Richtige. Und wenn du dann in diesen Spielmodus, wie spielen sie uns zurecht, nicht kommst, dann brauchst du andere Spieler als Havertz zum Beispiel, wenn ich das mal so laienhaft sagen darf. Und das ist eben ein bisschen spät eingetreten, erst nach 60 Minuten diesmal. Und dann wurde es ja auch ein bisschen besser, ein bisschen zielstrebiger. Aber richtig doll wurde es auch nicht.
Aber dann kommen wir wieder in eine alte Diskussion. Was ist besser? Spielen wir direkt mit einem richtigen Mittelstürmer, also einem richtigen.
Das weiß nur der Uni, weil Flanken der Uni nämlich Abnehmer. Trainer ist.
Oder, Uni, du wirst mir dann.
Ich habe eine Meinung dazu, ob die richtig ist, weiß ich nicht. Aber
Uni, du darfst dir jede Meinung äußern. Das ist
ja
schön.
Ja, ich werde das auch machen, definitiv.
Das ist keine Gnade. Genau. Es gäbe aber auch die Variante, dass man, wenn man sieht, dass es nicht funktioniert, dass man dann so schnell wie möglich umschaltet und nicht dem Füllkrug die letzten 10 Minuten gibt. Also das halte ich dann für saugefährlich.
Aber unterm Strich ist es doch so, Andreas.
Dann würde ich auch zur Pause tauschen vielleicht.
Wenn man sieht, natürlich, rein theoretisch kann man alles machen. Im Nachhinein ist man immer klüger, aber so wie es gelaufen ist, hat Nagelsmann doch den richtigen Mann eingewechselt. Es ist müßig, darüber zu reden, wie wäre es gewesen, wenn er zur Halbzeitpause kommt oder von Anfang an gespielt hätte. Ich finde, es ist unter anderem mit eine dieser Aufgaben für Füllkrug bei diesem Turnier, eventuell im Laufe des Spiels zu kommen, in genau solchen Spielen, wo es dann vielleicht spielerisch nicht mehr so läuft, sondern wo man dann über Flanken kommen muss. Und dann ist Füllkrug natürlich der absolut Richtige, weil er kopfballstark ist. Das Tor macht der Weltklasse. Die Flanke ist auch Weltklasse, ja, von Raum, muss genau. Man auch sagen. Da also da darf man Raum. Auch nicht genau. vergessen. Genau. Der Angriff an sich war halt gut. Sehr strukturiert. Ja. Da war nichts mit Brechstange, sondern der Ball ist dann fußballerisch auf die linke Seite verlagert worden. Raum hat das sehr geschickt gemacht. Da hat den Fuß sozusagen frei gehabt, um die Flanke zu bringen. Oft wird ja geflankt, obwohl klar ist, dass der Gegenspieler davor steht. Dann ist klar, dass die Flanke nicht kommt, weil der geblockt wird. Aber er hat es richtig gut gemacht. Die Flanke war auch Weltklasse und der Kopfball ist überragend. Ja. Und insofern hat sich die Einwechslung schon gelohnt, aber ich würde auch gerne anmerken, dass im Offensivspiel auch meiner Meinung nach mit Musiala, mit Wirtz, mit Havertz auch zu viele technische Fehler gemacht worden sind. Ja, das stimmt. Und das hat das Spiel zum Stocken gebracht. Also das hat man gegen Ungarn auch schon so ein bisschen gesehen, dass gerade in dem Bereich diese Pässe müssen genau kommen. Ja. Also damit du Kombinationen spielen kannst, damit du den Gegner in Bewegung hältst und damit du dann auch Torchancen rausspielst. Wenn du mit diesen Spielern spielst, dann musst du so Fußball spielen, aber die müssen natürlich auch einen Tag erwischen, wo diese Pässe ankommen. Und das war das größte Problem.
Ja, und das ist das, was ich meinte mit dem Tempoverlust. Das summiert sich dann. Die kleinen Ungenauigkeiten bei der Ballannahme, bei der Weitergabe.
Das summiert sich dann.
So. Ja. Und dann glaube ich, dass im Kopf gibt's eine 1A-Lösung. Das ist die mit dem schnellen Spiel, mit dem vertikalen Spiel, mit den Flachpässen, mit dem, das ist die 1A-Lösung.
Absolut.
Das ist die eleganteste Lösung. So wird man gerne Europameister werden. Nur, wenn die nicht funktioniert und man erkennt es, dass es an dem Tag nicht klappt, dann muss die 1B-Lösung kommen.
Aber hat er gemacht. Er hat Wirtz rausgenommen, er hat Musiala rausgenommen, er hat Füllkrug gebracht, der macht das Tor, er hat Raum gebracht für Mittelstädt. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass er diesen Wechsel macht. Aber er hat doch reagiert und da finde ich, hat Nagelsmann, da kann man dem Trainer nichts vorwerfen. Trotzdem muss man sagen, es war meiner Meinung nach kein gutes Spiel.
Nein, es war auch kein gutes. Wir müssen mal ein bisschen vergleichen. Wir haben in der Vorbereitung ich habe nicht mitgespielt. Also die deutsche Nationalmannschaft gegen die Niederlande gespielt, ganz gut. Gegen die Franzosen gespielt, ganz gut. Gegen Griechenland nicht so ganz gut und gegen die Ukraine auch nicht so ganz gut.
Ja, also gegen Ukraine haben sie viele Torschancen.
Jetzt kommen wir so ein bisschen in die Situation, in der jetzt auch die Gegner stärker werden. Ja. Wir sind in einem Turnier. Jetzt haben wir die Schotten, die hatten an dem Tag wirklich, die hatten wahrscheinlich noch 7 Promille von dem Abend vorher drin und haben auch so gespielt, leider, aus deren Sicht. Dann die Ungarn waren schon etwas robuster. Die Schweizer waren sehr, sehr giftig, finde ich. Ich finde ein sehr aggressives, aber überwiegend faires Zweikampfverhalten hingelegt. Das ist, glaube ich, dann auch so eine Entwicklung, deswegen spricht man auch oft von Turniermannschaft, weil es eben so ein Turnier ist und die Gegner werden im Laufe des Spiels, des Turniers ja immer stärker, robuster, fitter, technisch stärker. Darauf muss man sich halt einstellen. Also ich glaube, dass das logischerweise auch in der Mannschaft von uns hier so ein Lernprozess ist, der jetzt stattfinden muss. Ich fand das jetzt nicht, weil es gestern nicht deprimiert oder so, sondern das ist einfach so. Das musste eben, und wenn der nächste Gegner kommt und der spielt ein bisschen besser mit, spielt auch die deutsche Nationalmannschaft wieder stärker. Ich sehe auch die Achillesferse nicht vorn, sondern ich sehe sie immer noch hinten. Ich finde, dass unsere Defensivabteilung irgendwie ein bisschen zu konteranfällig ist. Ich finde, dass die manchmal ein bisschen zu starkelig zu Werke gehen. Da meine ich jetzt insbesondere Antonio Rüdiger, aber auch Jonathan Tah. Das wirkt manchmal ein bisschen sehr hölzern, finde ich, und führt dann auch zu gelben Karten.
Ja, aber Andrich hat auch nicht seinen besten Tag gehabt. Nee, er ist in dem Fall natürlich der defensive Abräumer, sage ich mal. Und ich finde, der hat viele Ballverluste gehabt.
Also ja, und Andrich sollte ein bisschen zurückkippen. Zeitweise mit einer Dreierkette gespielt haben.
Kannst du das ja vielleicht bestätigen, also ich oder auch nicht. Also ich finde, dass die Nationalmannschaft in der Offensive, auch wenn es gestern nicht so toll war, überdurchschnittliche Qualitäten hat, aber nach hinten, also je weiter man zurückkommt, desto mehr ist es nur noch Durchschnitt und das ist einfach ein bisschen doof.
Deswegen Luther, muss es vorne klappen. Die Baustelle ist noch viel größer, weil erstmal das Gegentor geht ganz klar auf die Kappe von zunächst Rüdiger, der nicht rausrückt auf die Seite.
Du musst einen Schritt vor zurückgehen, okay. Andreas. Meiner Meinung nach Ballverlust Musiala.
Genau, ja. Der ist stehen geblieben.
Ist dann auch noch stehen geblieben. Und ich finde, Ballverlust Musiala kann natürlich immer passieren. Wenn einer mit so viel Risiko spielt, dann wird er auch Ballverluste haben. Aber in der Zone, wo er den Ballverlust hat, ist es nicht nötig, weil er es einfacher lösen kann. Und das meinte ich in einem der letzten Podcaster auch. Weiter vorne muss er das Risiko eingehen, aber in dem Bereich muss Musiala dieses Risiko nicht eingehen. Ja. Und da finde ich, so gut der Junge auch ist, da gibt es auf jeden Fall noch Steigerungspotenzial.
Ja, der ist ja noch klein.
Gut, also, ist ja noch jung. Aber dann, ich glaube, da sind wir uns auch einig, sowohl Rüdiger musste die Flanke verhindern.
Absolut.
Er bleibt eine Sekunde stehen.
Und Tah macht es auch nicht
gut.
Meter weg.
Das geht jetzt, was wir letste Woche kritisiert haben, Manuel Neuer, kein Fehler im Spiel.
Jede Rückgabe hat er blendend.
Er hat einen super Schuss von Xhaka rausgeholt. Den muss er halten, aber der gibt ihm wahrscheinlich doch jetzt wieder mal eine ganze Portion mehr Selbstvertrauen und Sicherheit, die ja auch gefehlt hat.
Ja, weil so da hat er das 0-2 verhindert, man spielt am Ende 1-1.
Ja, aber den muss er halten.
Also ja,
trotzdem hält er nur überragend, das muss man sagen.
Ja, das ist ja ein guter Torwart, bleibt ja ein guter Torwart. Es ist nur mal die Gefahr, dass so ein bisschen meine Unsicherheit, da kommt dann mal ein Ball aufs Tor und hat er schon wieder die nächsten 5 Spielzüge im Kopf und fängt den Ball nicht, den er fangen muss erstmal. Das ist so ein bisschen
das Problem. Das ist, glaube ich, das, was ihm ja fehlt. Sicherheit ist ja nicht das Können, was ihm fehlt.
Nein.
Nur, das Ganze ist eine Riesenbaustelle, weil im Prinzip könnte sich alles, was wir über Rüdiger und über Jonathan Tah gesprochen haben, erledigt haben. Tah ist gesperrt im nächsten Spiel. Ob es ein übernächstes Spiel gibt, muss man sehen.
Da kommt wieder ein Berufsunkel. Wunderbar.
Und Antonio Rüdiger ist vom Platz gegangen und das sah nicht so gut aus. Wenn das ein Muskelfaserriss ist, ist für ihn der Turnier gelaufen.
Dann ist
das
Turnier vorbei.
Dann hat der Nagelsmann gut. Der kann ja bis 26 zählen, die hat auch mitgenommen, die Spieler, dann spielen halt andere, meine Güte.
Und vielleicht wird es besser.
Ja, das kann, also hinten muss es auch besser werden. Ich finde das nicht überzeugend. Also ich bin jetzt, oder? Ich meine, du kannst dich da,
ich, ja, du bist ja, du bist ich da viel mehr Verfahrer als ich. Defensivverhalten auch nicht immer nur auf ein oder zwei, weil ein Defensivverhalten hat mit der ganzen Mannschaft zu tun.
Ja, aber
es ist natürlich
aber,
beim Gegentor sehen beide nicht gut aus.
Die Viererkette hinten ist die Staumauer. Natürlich müssen vorher ein paar Wehre, das sind dann die in der Mittelfeld rumlaufen, die haben auch nicht so gut funktioniert, aber ich muss mich auf die hinten verlassen können, wie Weiland mal auf Katsche Schwarzenbeck oder so, ne? Oder was weiß ich, wie man da früher noch so hatte, ne? Dann wurde dann hinten mal eben weggesetzt.
Also man sagt ja schon mal, kein Mensch, kein Tier, die Nummer 4.
Ja,
und
genau.
Sowas in der Art. Sowas in der Art.
Ja, genau. Ja, und was wir uns auch so ein bisschen abschminken müssen, ist so die Hoffnung, dass die Mannschaft von den Fans getragen wird. Denn im Stadion gibt es diese deutschen Fanblocks, diese massive Unterstützung. Die gibt's nicht.
Na, bei den Preisen, die bei der Europameisterschaft aufgerufen werden,
kommt da eh nur Sechsflöten-Fans rein.
Ja, das ist vollkommen klar. Nee, es ist ja auch systematisch kaputt gemacht worden vom DFB mit ihrem Fanclub Nationalmannschaft.
Ja, aber ist ja schon
ganz nein, aber guck dir an, welche Stimmung die Schweizer gemacht haben. Das war ein Auswärtsspiel. Also das finde ich schon bemerkenswert. Und das, ich weiß nicht, wie es in Dortmund wird jetzt im Achtelfinale, ob es da...
Ja,
da kommt dann ein Gegner, der wird
das war
als Block auftreten. Und das macht schon ein bisschen was
aus. Aber das war doch bei der deutschen Nationalmannschaft seltenst anders. Das ist eben so, wir freuen uns alle miteinander, wenn die gut spielen, dann sind wir alle super und 80 Millionen Trainer sind begeistert und dann ist immer so dasselbe. Wir haben gewonnen, die haben verloren.
Ich vergleiche das so ein bisschen mit
der WM. Und die Schweizer, ich meine, was haben die Schweizer außer Käse und leckere Schokolade? Da sind die doch froh, wenn sie auch mal
ein Tor schießen. Ich vergleiche die Stimmung im Stadion mit der WM 2006 und jetzt. Und das war gestern.
Viele unserer Zuhörer können das gar nicht, waren die noch gar nicht auf der Welt da
drin. Das war gestern ein Auswärtsspiel von der Stimmung her im Stadion. Aber ist ja nur eine, wenn
ja, aber ich glaube, so falsch liegst du nicht, Andreas, weil die, man soll nicht immer alles mit 2-6 vergleichen. Das ist ja auch nicht ganz fair, weil
im
das
Stadion.
Ist ja, im Stadion.
Außerhalb auch nicht, des Stadions ist aber richtig.
Aber da stehen die echten Fans. Vielleicht entwickelt sich das noch. Kann sein, weil jetzt fangen die K.O.-Systeme an. Es kann sein, wenn man in dem K.O.-System spielt und, es zeichnet sich ab, dass Deutschland vielleicht das Spiel nicht gewinnt, dann kommen die Zuschauer und dann braucht man diese Unterstützung. Aber das, was du sagst, Andreas, hatte Nagelsmann, glaube ich, nach dem Ungarn-Spiel auch schon mal angemerkt. Also, ich meine, ich war jetzt gestern nicht im Stadion und ich war auch gegen Ungarn nicht im Stadion. Aber am Fernseher wirkt das schon so, dass man jetzt nicht unbedingt das Gefühl hat, dass man von den Zuschauern nach vorne gepeitscht
wird. Nee, man hatte, das war Berner Wankdorf-Stadion. Hat sich das angefühlt. Aber gut, da müssen sie auch mit klarkommen.
Ja.
Und sonst war viel Stimmung außerhalb der Stadien, noch mehr Stimmung als im Stadion, in den Fanzonen. Das läuft alles super, glaube ich, bisher, die EM. Das ist eine tolle Sache.
Es gibt Kritik am Beförderungssystem.
An der
es gibt, so.
Damit
blamiert das darf man halt sich nicht, das darf halt nicht passieren, das ist ja ein bisschen doof.
Aber die kriegen es doch nicht hin, Lothar. Die Bahn kriegt es im Alltag nicht hin und die kriegt es nicht hin. Ist ja auch logisch, wenn so viele Leute... Normalerweise, wenn 80.000 in Dortmund sind, dann kommen die mit dem Auto. Oder in Düsseldorf oder in Gelsenkirchen. Die kommen aus dem Sauerland mit den Bussen gefahren. So, jetzt kommen die Leute aber mit Bus und Bahn. Mhm. Und dann bricht das System zusammen. Ist doch logisch, weil das System ist ja schon für den Alltag nicht tauglich. Und da kriegen wir um die Ohren gehauen. Ja, dann schreibt die New York Times dann, ist ja alles ganz schön hier, nur man kommt nicht zu den Spielen. Ja, und das ist eine Katastrophe. Ja. Was ist denn aus Deutschland geworden?
Das kann natürlich auch ein ganz perfides Sicherheitskonzept sein.
Was ist denn aus Deutschland geworden? Ja, ist so ein bisschen traurig. Die Bahn.
Das Thema mal lang. Ich wollte gesagt, die EM ist toll. Es macht auch Freude zuzugucken, weil die Spiele oft viele Spiele gut sind. Man darf nur nicht vergessen, dass es eben auch leider Gott es nicht so gute Dinge gibt und das ist eben das Verkehrssystem. Wollte ich nur mal gesagt haben. Also ansonsten ist das nämlich eine tolle EM. Ich finde auch, dass das sonst
und unheimlich spannend. Spannend, also jetzt zum Beispiel, die Schotten sind jetzt schon mal raus. Das ist, glaube ich,
ein bisschen schade.
Ja, die sind raus. Ja.
Schottland und Polen.
Auch schade, ja.
Aber ansonsten haben alle, machen sich noch Hoffnungen.
Es kommen ja auch 16 Mannschaften weiter. Das ist ja so ein Turnier, da musst du schon wirklich total bescheuert sein, nicht weiterzukommen. Ja? Das hat leider jetzt die Schotten und die Polen getroffen.
Aber die hat es auch verdientermaßen getroffen. Weil
also die Polen sind raus?
Definitiv. Die Polen sind raus,
definitiv.
Okay. Keine Chance mehr. Durch die Konstellation in der Gruppe. Also wir haben ja Gruppen, da stehen sie alle mit 3 Punkten. Vier, die Belgier hängen noch in der Luft. Und der Gegner von Deutschland entscheidet sich erst morgen Abend. Und dann haben wir immer noch die Hoffnung, dass es die Slowenen sind. weil man dann ja, so ein bisschen.
Aber apropos Belgien, ich weiß nicht, ob ihr das Spiel Samstagabend gesehen habt, war ein richtig gutes Spiel, ne, ja, gegen Rumänien. Also
ja. Und ich finde, die Rumänien waren auch nicht schlecht.
Waren auch nicht schlecht, aber ich möchte damit nur sagen, dass das richtig Spaß macht, sich diese Spiele größtenteils anzugucken. Und am Samstag gab es ja noch ein anderes Spiel um 18 Uhr in Dortmund. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt.
Ja, ich habe es gesehen.
Das ist natürlich, sehr schönes Tor, wenn du solche Gegentore bekommst, dann brauchst du dich nicht
zu wundern. Du hast ja oft schon erzählt, das sind diese Schwankungen, die türkische Mannschaft drin hat. Aber die
Ich meine, es ist natürlich auch eine junge Mannschaft, das darf man auch nicht vergessen. Also ich glaube, die Türkei hat den zweitjüngsten Kader bei der Europameisterschaft. Aber trotzdem ist es natürlich so, wenn du gegen eine Mannschaft wie Portugal spielst, obwohl die im ersten Spiel jetzt nicht so überzeugt haben. Im zweiten Spiel schon. Aber wenn du dann natürlich solche Fehler machst, dann darfst du dich nachher auch nicht wundern, wenn du ein Spiel verlierst. Und mit dem dritten Tor war das Spiel dann auch erledigt.
Am Anfang hätten die Türken noch ein, zwei Tore machen können. Also die waren jetzt am Anfang
haben ganz nicht so schlecht gespielt, genau, aber am Ende waren sie dann chancenlos.
Haben sich selbst den Stecker gezogen.
Ja, aber und haben natürlich auch gute Leute gefehlt. Also Kenan Yıldız über die linke Seite im ersten Spiel kam. Arda Güler hat nicht gespielt aus Gründen der
Schonung,
also weiß ich jetzt nicht. Also der Trainer sagt, er war nicht in der Lage zu spielen. Wenn der Trainer sagt, wird das wohl so sein. Nur wenn er dann die letzte halbe Stunde kommt, dann frage ich mich, ja, irgendwie doch. Aber wie auch immer, der Trainer wird da. Ja,
man kann doch nicht, also der ist 19 Jahre alt, kann ihm nicht alles aufbürden.
Ja, zumal er auch eine Saison hatte, wo er auch lange
nicht
verletzt
nicht war. Nicht oft gespielt hat,
genau. Da muss man dem Trainer vertrauen. Und die Türkei ist immer noch in der guten Konstellation, dass man mit einem Unentschieden gegen Tschechien dann auch.
Das ist ja durchaus möglich, aber es relativiert so ein bisschen den Auftritt gegen Georgien. Das war ein super Spiel. Das war wirklich, wie man gesagt hat, so ein Bolzplatz. Spiel. Ja. Und jetzt kommt eben so eine Mannschaft wie Portugal, die etwas strukturierter spielt, die ein ganz anderes Niveau mitbringen kann als die Georgier. Ja. Und dann sieht man dann auch die Grenzen. Ne? Ja. So, das kann man wieder
einfach. Aber so ein bisschen Georgien würde ich den Deutschen mal schon mal wünschen.
Es ist einfach auch, das haben wir gestern auch gesehen. Es gibt ja einfach, wenn der Gegner stärker wird, dann kriegt man auch seine eigenen Grenzen aufgezeigt. Gestern haben die Schweizer unserer Mannschaft auch ein paar Grenzen aufgezeigt. Aber die kann man ja überwinden, wenn man weiß, dass da welche stehen. So.
Aber nochmal Georgien. Das beeindruckt mich, mit welchem Affenzahn die da ins Dribbling gehen. Das ist ja nicht nur der Mann mit dem unaussprechlichen Namen. Ich krieg's wieder nicht hin.
Die sind ja alle unaussprechlich.
Nein, der ist besonders. Der ist vom SC Neapel. Aber das ist Tempo-Dribbling. Ich glaube, das hat denn irgendwann mal einer erzählt, ihr müsst dann mit Fullspeed, also mit 11,0 und schneller, in den Mann reintrippeln. Und dieses Tempo-Dribbling ist ja bei uns auch völlig
bei den aber man sieht, finde ich, dass die großen, in Anführungsstrichen, Fußballnationen anders Fußball spielen als die kleineren. Die großen spielen halt sehr kontrolliert. Die wissen, so ein Turnier kann über 7 Spiele gehen und man versucht halt mit Kontrolle im Spiel so die Dinge für sich zu entscheiden. So eine Mannschaft wie Kroatien, teilweise auch die Türken, die spielen halt auch dann ein bisschen anders Fußball, ein bisschen wilder, bisschen
Georgien meinst du?
Georgien, ja. Bisschen wilder, die sind das erste Mal beim Turnier, werden gepusht durch die Zuschauer. Aber als neutraler Zuschauer macht
es
Spaß
zu gucken. Und es ist tatsächlich so, bei diesen ganzen Systemspielereien, die auf dem hohen Niveau ja gemacht werden und die da alles so hinzaubern mit ihren Rauten und Quadraten und Quadranten. Abkippende, was ich wäre. Ich glaube, dass umso mehr notwendig ist, dass du ein paar Spieler hast, die das Ungewöhnliche tun können. Also wir haben da so einen Musiala so zum Beispiel, der sowas kann. Mhm. Und deswegen rede ich ja immer auch dem Leroy Sané das Wort, weil der sowas eigentlich auch kann, wenn er in Form ist. Und so einen brauchst du dann. Einen, der was tut, wo du denkst, ist der bescheuert, was macht er denn da? Und spielt zwei, drei Leute aus, kommt an die Grundlinie und sowas. Also das haben wir gestern auch so ein bisschen vermissen lassen, ehrlich gesagt.
Aber es könnte sein, Lothar, dass man hat jetzt eine Woche Zeit, ne? Also Samstag ist jetzt das Spiel. Ja. Moment, also Samstag, nicht ganz eine Woche, aber es könnte vielleicht sein, dass sich im Laufe dieser Woche vielleicht eine andere Konstellation, was die Aufstellung angeht.
Ja, könnte ich mir vorstellen.
Also eine Position muss ja definitiv. Und vielleicht könnte Nagelsmann auch sich das die Woche in Ruhe angucken. Man weiß dann irgendwann mal, gegen wen man spielt. Vielleicht würde es der Mannschaft nicht schlecht tun, wenn man vielleicht so 2-3 Leute reinschmeißt, die im Moment vielleicht einen etwas frischeren Eindruck machen als der eine oder andere. Man muss ja nicht immer mit den gleichen Spielern spielen.
Ja, und das wird man am Dienstagabend, das wird spannend in den Spielen Slowenien gegen England und, jetzt helft mir mal, Dänemark gegen
Serbien,
genau, das sind sie. Ja. Entscheidet sich, wer gegen Deutschland spielt. Die lieben Slowenen, die trainieren hier fleißig in aller Stille weiter in Wuppertal. Und am Samstag sollte es eigentlich einen großen Empfang geben im Ratssaal und kurzfristig haben sie es mal abgesagt. Also waren schon ein bisschen geknatscht.
Der Verbandspräsident war, glaube ich, da.
Der Verbandspräsident, aber die Mannschaft glänzte durch Abwesenheit.
Ja, aber das kann man doch verstehen. Ich meine, die haben das andere
Sorgen. Ja, Lothar, aber bei allem Verständnis war es dann doch ein bisschen enttäuschend.
Ja, natürlich. Aber der Oberbürgermeister hat ein Trikot geschenkt bekommen. Und das ist auch schön.
Nee, das wird er ja nicht selbst durch die Gegend tragen.
Schade.
Die haben unten im Foyer haben die Trikots hängen vom Wuppertaler SV und vom BHC und vielleicht hängen sie es daneben.
Können sie ja machen. Šeško, ne? Oder?
Šeško, ja.
Ja, aber ich meine, wie gesagt, das kann ich schon verstehen. Also ich meine, klar wäre das schön, wenn sie sich ins Goldene Buch eintrügen, das wäre schon ganz nett. Vielleicht machen sie es ja noch, gibt ja immer noch Möglichkeiten, sind ja noch ein bisschen hier. Aber dass die Spieler sich dann immer auf so ein, für die ist das so eine Chance, die haben die doch nur einmal im Leben. Also die haben sich jetzt zufälligerweise, mehr oder weniger zufälligerweise qualifiziert, spielen jetzt am Dienstag gegen England, können sich vielleicht noch, wenn sie mit ein bisschen Glück und Dusel so ein bisschen ins Achtelfinale, das ist doch für die viel wichtiger,
also als in Wuppertal ins Goldene Buch einzutragen. Aus sportlicher Sicht ist das absolut nachvollziehbar, weil
ich sag nur,
die haben ja noch ein wichtiges Spiel, ein entscheidendes Spiel.
Für die ist das Spiel, für viele ist das Spiel des Lebens. Natürlich, der Šeško wird ein Oblak, werden vielleicht noch mal andere Spiele ihres Lebens haben, die vielleicht von ähnlicher Bedeutung sind. Aber für viele, die da, ich sag mal, nicht in den ganz großen Clubs dieser Welt spielen, ist das der absolute Höhepunkt für den Trainer auf alle Fälle.
Ja, aber die müssen das recht gut spielen, weil man sagt ja immer, die stehen da am Schaufenster rum und kicken und kriegen vielleicht mal einen besseren Arbeitgeber, also der mehr Geld bezahlen kann. Ich kann das schon verstehen. Ich finde es auch ein bisschen schade. Ich hätte das uns, Wuppertal, mich ja auch einer natürlich gegönnt, dass die sich alle da schön eintragen, aber das lässt sich doch nachholen.
Ja, ja, und das kann natürlich sein, wenn sie weiterkommen dann und dann vielleicht ein tolles Achtelfinale spielen und vielleicht dann ausscheiden, dann gibt es schon die Möglichkeit, dass man vielleicht dann doch ein bisschen was vielleicht dann auch nochmal für die Gastgeberstadt macht.
Ja, aber wir warten mal. Bisher ist das alles super. Also ich kann nur sagen, du kannst das wahrscheinlich über deinen Beruf bestätigen. Der eine oder andere Fan verirrt sich auch in Wuppertal. Man sieht da schon mal so ein paar Engländer rumlaufen, sieht ein paar Schotten rumlaufen. Das ist doch schon ganz schön. Die Slowenen sind, wie ich finde, sehr, sehr nette Gäste, weil die sind einfach unkompliziert anscheinend und nutzen das, was die Stadt ihnen, muss man auch sagen, großzügig. Wirklich großartig hingestellt.
Ein paar Georgier laufen auch rum. Schön groß am Sportamt. Im Argentinien-Trikot sieht man schon mal den einen oder anderen Georgier.
Aber ja, das war völlig noch. Das ist doch total nett. Das ist doch wunderbar. So muss es doch sein. Und dann kommen die einfach noch ins Goldene Buch. Und wenn nicht, dann eben das nächste Mal.
Ja, und der WSV war auch vertreten am Samstag bei dem Eintrag des Verbandspräsidenten ins Goldene Buch. Und der WSV hat ja auch einen kleinen Anteil, dass hier die Gäste großzügig aufgenommen worden ist. Der hat seinen Basecamp jetzt vor der neuen Saison an der Oberbergischen Straße aufgeschlagen. Und der Trainer René Klingbeil war erstmal angetan von der Qualität des Rasens.
Also der ist nicht schlechter auf der Oberbergischen als im Stadion, glaube ich. Ne?
Also im Moment, ich kann jetzt, wenn ich drüber laufe, mal einen Schritt drauf tue, keinen großen Unterschied sehen. Das ist vielleicht nochmal von der Beschaffenheit und ist natürlich eine andere, ja, was anderes im Stadion zu trainieren, ja, als auf der Oberbergischen, wo die Laufbahn daneben ist. Aber ich sag mal, das ist bisher, wenn jetzt nicht die Welt untergeht da oben, sind das auch sehr, sehr gute Bedingungen. Der WSV darf ja auch da jetzt erstmal die Trainingseinheiten abhalten. Die wären ja sonst am Freudenberg. Also ich glaube, der WSV ist da auch ganz, die sind natürlich froh, wenn es dann wieder ins Stadion geht. Da sind halt die Kabinen näher, da ist mehr Platz und all das.
Ja, aber die haben da, glaube ich, jetzt 3 Kabinen auf der Oberbergischen, habe ich gelesen. Insofern ist das doch eine super Lösung.
Ja, für 26 Spieler oder für 25 oder sind so viele. Die sind Testspieler dabei, waren 26 gestern beim ersten Training. Ja, gut, ganz gut besucht, so wie in dem letzten Jahr. Also jetzt, dass da eine Enttäuschung auftritt, dass man jetzt mit einem reduzierten Etat da in die Saison angeht. Nee. Das sind so ist so der Stamm, der sich so ein Training anguckt. Und ich fand's, sie haben es gut gemacht. Sie haben jetzt nicht nur irgendwie mal aufgelaufen und ein paar Runden gedreht und ein bisschen Spielchen gemacht, sondern war eine ernsthafte erste Trainingseinheit. Vor allem, was ich lustig fand, war, oder nicht lustig, aber so auch vielleicht ja symptomatisch, machen eine Aufwärmarbeit, so eine Koordination, ein bisschen Beweglichkeit direkt an der Laufbahn vor den Zuschauern. Sie hätten ja auch böse sein können und auf die andere Seite gehen können. Das machen die Trainer ja auch schon mal ganz gerne, dass sie dann von den wenigen Zuschauern weggehen und dann halt eben sich hinten in der Ecke verziehen. Nee, haben sie direkt vor den Fans gemacht. Die mussten sogar bei einer Übung, standen sie an der Balustrade, die Spieler, mussten sie ein paar Schritte zurückgehen, dann durften sie wieder hinkommen. Also das fand ich aber allein schon mal ein Symbol dafür, dass man vor seinen eigenen Fans nicht wegläuft.
Ja, wenn sie gut beraten sind, dann machen sie sowas. Wichtig ist halt auch, volksnah zu sein, nah an den Fans dran zu sein und auch die Leute auf die Seite zu kriegen, damit die Unterstützung halt auch da ist, damit immer mehr Leute ins Stadion gehen. Also das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Beginn.
War ja eigentlich die letzten Jahre schon so, dass die Spieler da gezeigt haben, wir haben keinen Stich und wir sind jetzt hier Superprofis und ihr seid hier immer die dummen Fans. Das war ja nicht, in den letzten Jahren war das schon sehr gut, das Verhältnis. So, man begrüßt sich und man hat auch mal einen Blick für jemand. Und das sind alles Kleinigkeiten. Aber die Mannschaft muss das noch mehr machen als die andere, als die im letzten Jahr, weil die noch mehr davon abhängig ist, dass überhaupt so ein bisschen getragen wird
von den Zuschauern. Aber ich finde auch, Andreas, was du gesagt hast, also die letzten Jahre war das ja sehr vorbildlich. Also wir sind ja auch einige Male im Stadion gewesen, haben dann auch teilweise mit den Spielern, Trainern zu tun. Also was das angeht, ist das, das ist sehr wirklich vorbildlich.
Ja.
Da kann man.
Und man hat aber auch gestern schon gesehen, dass es für einige von den Jungs schon ein Schritt in ein neues Leben ist. Also das war sehr professionell aufgebaut, das Training. Das ist Profibedingungen, da kann man eine Schablone drüber legen. So würden auch die Slowenen im Stadion in eine Trainingseinheit gehen. Der Trainingsaufbau, man kommt hin, alles ist aufgebaut. Das ist 1:1 das, was, ich sag mal, auf höchstem Niveau auch gemacht wird. Und da hab ich gemerkt, so wie die ersten Bällchen gekickt wurden, dass davon einige von den Jungs, die aus der Oberliga kamen, dann schon mal so ein bisschen gezuckt haben und erst mal reinkommen mussten.
Ja, das ist ja normal. Ich meine, die steigen ja eine Klasse auf. Das ist halt ein Unterschied, ob du in der vierten Liga spielst oder in der fünften. Genauso wie es ein Unterschied sein wird, ob du in der vierten Liga spielst oder in der dritten. Das ist immer so ein Schritt. Aber das ist ja ganz, also A, finde ich es gut, dass der WSV sich in der Oberliga auch in der Oberliga umtut, weil das junge Leute sind, die man aufbauen kann. Und B, ist das ein ganz normaler Prozess. Und ich glaube, dass die in so einem Prozess ja auch wachsen können und reifen können. Man wird im ersten Halbjahr feststellen, welche Spieler diese Hürde überspringen können schon in der Saison. Das weißt du besser als ich, Uni. Du hast das ja schon öfter mal miterlebt. Und welche halt nicht, ne? Das ist einfach so. Und
sehe ich genauso. Also, das war jetzt die erste Trainingseinheit. Vielleicht war der eine oder andere auch ein bisschen nervös. Da sind, wie viele Zuschauer waren da?
Nur 200.
Ja, gut. Einige haben in der fünften Liga ihre Spiele nicht vor 200 Leuten wahrscheinlich gemacht. Jetzt haben sie eine Trainingseinheit vor 200 Leuten. Und wie du sagst, Lothar, diese Entwicklung, ob die Qualität ausreichen wird, die wird sich in den nächsten Monaten zeigen. Der eine oder andere wird bestimmt die Erwartungen noch übertreffen. Da hast du immer welche von. Vielleicht wird es der eine oder andere nicht schaffen. Das kann auch sein. Aber ich finde, im Fußball, wenn du jung bist, wenn du ehrgeizig bist, wenn du den Willen dazu hast, kannst du in relativ kurzer Zeit dich sehr gut entwickeln. Und das ist die Hoffnung. Die Frage ist halt, ob die Spieler, die die Mannschaft führen sollen, das sind so Leute wie Dahms, wie Saric, wie Hagemann, wie der junge Innenverteidiger, den sie jetzt aus Paderborn geholt haben, genau, der wird wahrscheinlich auch eine Führungsrolle einnehmen, vermute ich mal, weil er auch schon höher gespielt hat.
Bilogrevic.
Bilogrevic, ob die das schaffen, die jüngeren Spieler, die so ein bisschen auch geführt werden müssen, ob die das hinbekommen, gleichzeitig ihre Leistung zu bringen und auch den Zusammenhalt in der Mannschaft so zu haben. Also, dass sie das schaffen, das ist ganz wichtig.
Ich glaube auch, das wird der Schlüssel von der ganzen Geschichte sein, mit, dass die Spieler, die Älteren, sag ich mal, die Erfahrenen.
Terracino habe ich vergessen.
Terracino, genau. Dass die sich ihrer Rolle dann auch bewusst sind. Und das heißt, auch für Spieler wie Saric oder Hagemann, die ja eigentlich eher Individualisten sind und das auch immer ausgelebt haben und auch zum Vorteil der Mannschaft ausgelebt haben, aber trotzdem sehen müssen, es ist eine andere Situation als in der vorherigen Situation. Sie sind mitverantwortlich dafür, dass der Laden läuft. Also den Schritt muss es geben, denn es kann immer wieder Ausfälle geben. Im Prinzip ist Dahms und ist der Mann in der Abwehr, aber er kann auch natürlich gesperrt, verletzt.
Ja.
Im Mittelfeld ist Terracino die Achse.
Aber das ergibt sich dann im Laufe oder sowas.
Erstens, muss jemand dafür einspringen.
Also erstens, die Gedankenspieler sind natürlich dazu imstande, in der Lage, weil sie das Alter mitbringen und die Erfahrung. Zweitens ergibt sich sowas im Laufe einer Saison in der Frühphase immer, an wen sich so eine Mannschaft dann orientieren wird. Das müssen gar nicht jetzt welche von den genannten sein. Das kann sogar einer sein, der neu hinzukommt und die Fähigkeiten mitbringt, die wir gerade beschrieben haben. Also es findet sich immer jemand oder auch zwei oder drei, die das tun müssen. Da habe ich jetzt gar keine Sorge. Die Frage ist immer, reicht die Gesamtqualität des Kaders sozusagen im Schnitt aus? Auch da habe ich momentan gar keine Sorgen so. Insofern kann man doch mal ganz gelassen und mit ein bisschen Vorfreude auf die nächste Saison schielen, die ja schon im August, ne? Wann geht's los? Im August, ne?
Ne, schon Ende Juli.
Mein Gott, das war alles viel zu schnell für mich.
Ja, das stimmt, Ende Juli müsste losgehen.
Ja, das geht die Welt.
Aber es war gut, dann geht's wieder los.
Die Zeit läuft.
Und dann ist wie immer, die ersten 6, 7 Spiele, dann weiß auch jeder, wo der WSV stehen wird, dann kann man schon ungefähr absehen, ob der Zielkorridor Platz 4 bis Platz 8, den ich für vernünftig und auch realistisch halte, bisher erreicht werden kann. Und dann ist gut. Dann sehen wir mal. Und also ich finde, erstmal, das war das am Sonntag, hast du ja schon gesagt, ein offener, öffentlicher, sympathischer Auftritt, so wie es auch sein soll und sein muss. Und jetzt geht es einfach mal weiter. Alles gut, oder?
Ja, und es wird halt eben nicht, wahrscheinlich dann doch nicht, da müsste schon einer vom Himmel fallen, der dann auch noch finanziell in die Geschichte reinpasst. Also Gaetano Manno hat eigentlich ausgeschlossen, dass man jetzt noch, ich sag mal, den Torjäger der zweiten Liga von
genau
vor
richtig,
vier Jahren holt.
Du kannst ja nicht in so eine wirtschaftlich fragile Situation noch so namhaften Spieler aus der zweiten oder dritten Liga nehmen, der das Gehaltsgefüge im Team auch noch sprengt. Also die Spieler, die da sind,
zumal das Geld ja anscheinend auch gar nicht da ist.
Sie würden es auch, glaube ich, jetzt nicht machen, weil jetzt auch alles, was intern kommuniziert ist, so aufgebaut ist, dass man sagt, wir müssen mit dem auskommen, was wir haben. Genau. Wenn man dem Ganzen wieder jetzt, ich sag mal, kontra wieder den Größenwahn spielen lässt, dann würde das ganze
System... Das hat der WSV lange Jahre versucht, in den vergangenen Jahren ist es schon nicht mehr, das war schon so, da machen sie halt nicht mehr, das ist auch richtig so und damit sind sie gut gefahren. Und ich glaube, dass wenn man so einen Verein neu aufbauen will, also sagen wir mal finanziell mal eine Stufe drunter und trotzdem erfolgreich, dann darf man eben solche Dinge nicht tun, dass einer dann dabei ist, die einen verdienen dann manchmal 3.000 im Monat, der kriegt dann 15.000, dann kannst du einpacken.
Nein, die Kluft darf nicht, man kann den Leuten, die man jetzt vor kurzem verpflichtet hat, ja nicht erzählen, Jungs, wir haben nicht, ihr müsst euch damit zufrieden geben und dann 2 Wochen später jemanden holen, das ist ja unglaubwürdig,
das geht nicht. Und das ist klar kommuniziert.
Wenn man sieht, wie unfair es im Profifußball zugeht, wenn so ein armer Mbappé noch 100 Millionen Euro von Paris bekommt und die jetzt nicht kriegt, das ist doch eine Gemeinheit.
Nee, das ist...
Die haben den Gehalt nicht bezahlt.
Haben sie einen Eiffelturm verkauft?
Ich habe keine Ahnung, was die gemacht haben, auf jeden Fall.
Aber der hat ja auch laufende Kosten.
Der hat ein Handy, der muss alles bezahlt werden.
Genau, der arme Kerl. Ja, beim WSV geht es jetzt weiter mit dem ersten Testspiel. Da sollte man, glaube ich, noch nicht allzu viel erwarten. Ist auch auf Kunstrasen, TuS Bövinghausen. Und dann geht's ins Trainingslager. Aber das Gefühl ist, die Jungs, die jetzt dabei sind, die haben alle schon vorgearbeitet, haben ihre Trainingspläne schon erfüllt. Es sind viele interessante Spieler dabei, wo man mal gucken muss, was wird draus. Zum Beispiel was mich immer freut, TSG Sport Köfel haben sie mal wieder eingeholt. Das war ja auch immer so ein blinder Fleck. Das alles überall wurde hingeguckt, aber nicht nach Sport Köfel, was vor der Haustür liegt.
Aber kommen dann gute Spielerinnen und Spieler her.
Ja, sind ja einige im Profibereich.
André Ajay und Oberdorf. Ja, beide Oberdorf. Sie und er. Genau. Und wen gab es noch alles? Es gab noch mehr. Ja. Ich glaube, einer ist bei Schalke mal gelandet. Also Manu selbst.
Die scheinen da was richtig zu machen.
Gaetano Manu selbst hat bei der TSG gespielt. Also ist schon einiges übersehen worden. Und da ist einer dabei, der heißt Levin Müller. Schlaksiges Kerlchen hat. Kerlchen ist gut. Der ist ein langes Kerlchen. Hat die dünnsten Beine, aber er kann Fußball spielen. Und das macht mich wieder optimistisch.
Wie unser Freund Maxi Bayer, der gestern auch eingewechselt
wurde. Ja, oder Thomas Müller ist ja auch.
Ja, genau. Hat ja
auch keine Riesen.
Ja, und dann freut mich dann immer, wenn man auch so solche Spieler sieht, wo man sieht, ach, guck mal, der kann ja Fußball spielen und der hat einen Blick fürs Spiel und
ich bin voller Zuversicht, dass jeder, der beim WSV anheuert, auch spielen kann. Also grundsätzlich spielen können die, glaube ich, alle. Die Sorge habe ich nicht. Frage mal, passt es halt zusammen und kommt man zusammen zurecht und so? Aber wir haben es ja in den vergangenen Jahren ja begleitet und ich bin eigentlich mit der Entwicklung, ich jetzt als Beobachter und ein bisschen Fan, eigentlich sehr zufrieden. Oder?
Ich finde, die Vorfreude ist da. Und wenn die Freude da ist, dann kann man die ganze Geschichte auch sehr positiv und optimistisch angehen. Und die Dinge sind so, wie sie sind. Ich vermute mal, Manu hat aus der Situation das Beste gemacht bezüglich Kader, Trainer und so weiter. Ja. Es kann sein, dass vielleicht ein oder zwei noch kommen. Da muss man mal abwarten, wer das sein wird. Und ich finde, jetzt kann die Arbeit beginnen. Also jetzt hat man genug erzählt, genau. Der kommt vielleicht nicht, der geht. Und jetzt kann es auf dem Trainingsplatz losgehen.
Genau, jetzt kommt die Zeit des Trainers, der dann eben genau. überlegen muss, was spielt man denn mit dem Kader, wie spielen wir und was, keine Ahnung. Das werden wir dann sehen.
Also wenn ich mir vorstelle, ich wäre Spieler des WSV und würde heute Nachmittag auf der Oberbayerischen Straße trainieren, würde ich mich freuen. Also ja. hätte ich Bock drauf. Ich weiß nicht, wie
ja, ihr ich glaube, da haben die Jungs auch Bock drauf. Ja,
ich hätte auch für 60 Sekunden Bock, da darf ich Platz.
auch die Jugendspieler, die hochgezogen worden sind, Bilica, Hugo Schmidt und Kurt.
Genau,
Bertel Kurt. Und der Torhüter.
Metz.
Ja, genau. Die vier, die rechnen sich natürlich auch was aus. Und das ist, die werden die Angreifer sein, so wie der Nagelsmann es formuliert hat. Das sind die einen, das sind halt die Gesetzten ein bisschen. Dann kommen die Herausforderer und Angreifer und die Hoffnungsträger. Und so ist ein Kader aufgebaut. Und warum soll es nicht funktionieren?
Ja, wir müssen aber noch mal ganz kurz, weil das mir brennt, so ein bisschen auf den Nägeln, mit dem Nahziel beschäftigen. Achtelfinale. Wer droht jetzt eigentlich? Gestern haben wir während des Spiels, ich habe das in der Kneipe geguckt, dann hieß es immer, ja, wenn wir jetzt verlieren, dann kann es Italien, Kroatien oder was weiß ich.
Also wenn Deutschland Gruppenzweiter geworden wäre, ja, hätte es Italien sein können.
Genau, so was genau.
ist denn jetzt? Aber jetzt ist die England-Gruppe, der Tabellenzweite der England-Gruppe.
Was haben wir da noch?
Dänemark,
Slowenien.
Slowenien und Serbien.
Okay, ja. Wobei ich hier einen aussuchen darf, würde ich sagen, am liebsten England, die sind am schlechtesten und dann vielleicht die Slowenien, weil die am nettesten sind.
Also ich habe das Gefühl, dass wenn es Dänemark wird.
Dänen können wir nicht. Die Dänen sind nämlich leider...
Dänemark ist gefährlich, finde ich auch.
Ja, das ist leider so. Das ist so wie die Schweiz mit noch mehr Technik.
Ja, das wäre schlecht. Also dann lieber die Engländer, die sind
ich teuer, weiß nicht, aber ich glaube, die Dänen wären es und ich glaube, Samstagabend 21 Uhr in Dortmund, Deutschland gegen Dänemark.
Ja. Das ist nicht einfach.
Ja. Die Geschichte ist aber, das fand ich wieder böse, weil in der Berichterstattung wurde dann gesagt, wer Tabellenzweiter aktuell ist in der Gruppe C und da wurde nur Dänemark genannt, das stimmt aber nicht. Es sind genauso unsere armen Slowenen.
Genau, die beide mit 2 zu 2 Toren und 2 zu 2 Punkten oder ein, so ungefähr. Ne?
Am Ende werden es wahrscheinlich die Serben, wer weiß.
Auch nicht einfach.
Aber Serbien ist
auch nicht einfach. Die sind
unbequem.
Ja.
Die sind in der Lage, sich auch sehr zu steigern.
Ja, die haben Qualität und die spielen mit Haken und Ösen.
Die
können Fußball spielen.
Die sind einfach gesagt,
technisch stark, die sind robust.
Und sind in der Lage, sich an einem Tag wirklich extrem zu steigern.
Also sag mal, wenn du erstmal im Achtelfinale bist, dann sind dann die 16 besten Mannschaften von den 24, die sich durchgesetzt haben.
Und
ist dann schon mein Gegner. Wie gesagt, deswegen sage ich, mir werden die Engländer am liebsten, denen wächst beim Spielen eh vor die Beine hoch, die spielen langsam, inspiriert.
Lothar.
Ich will die nur ein bisschen provozieren, damit die besser werden.
Genau. Ja. Das war der Eindruck der ersten zwei Spiele und weiß genau.
Ja, ist klar. Das ist
auf einmal kommt ein drittes Spiel, dann ist das ein ganz anderes England, das zwei Klassen stärker ist als
ja, das sehe ich. Also ich sehe es ehrlich gesagt nicht.
Aber die Frage ist ja, das würde ich euch gerne mal fragen, ist Dortmund ein gutes Omen oder nicht? Also wenn ich an Dortmund denke...
Ich kenne jemanden, der ist eigentlich so als Onkel auf die Welt gekommen. Mit dem war ich mal im Stadion 2006. Da spielten wir, glaube ich, im Halbfinale gegen Italien.
Ach, da wart ihr zusammen im
Stadion? Ja, das war...
Wir saßen nebeneinander.
Ehrlich. Ich weiß nicht, wer wem ins Revier geweint hat. Auf jeden Fall war es nicht schön.
Okay, also du als der erste Gedanke ist, wenn du Dortmund hörst, ist dann dieses Spiel. Ich glaube, 2006 war auch gegen Polen, auch in Dortmund.
Ja, genau.
Als Neuville in der 89.
Ich denke eher mal an Polen.
Ja, du denkst eher an Polen?
Okay.
Ja.
Ich denke immer an Pirlo. Ich habe nie einen Fußballspieler gesehen in einem Spiel, der so gut gespielt hat. Wirklich nie. Und ich habe schon viele gute
Spieler. Lothar, du hast Ahnung vom Fußball, weil Pirlo war,
das war einfach nur
das war einfach einer der langsamsten Spieler aller Zeiten.
Aber das war so genial.
Aber im Kopf der schnellste.
Ja, das war wirklich, das hat mir wehgetan, dass er so gut war.
Ja.
Ja, das war so.
Aber Dortmund an sich ist eher mal ein Stadion, wo die deutsche Mannschaft Rückhalt bekommt. Also gestern.
Anfangen auch zu knatschen. Also wir haben eine wirklich gute Mannschaft mit wirklich guten Spielern. Das Glas ist nicht nur halb voll, sondern dreiviertel voll.
Selbstbewusstsein.
Das hat bisher wirklich gut geklappt. Die sind Gruppenerster geworden. 7 Punkte haben wir schon lange nicht mehr in der Vorrunde. Ich glaube eigentlich noch nie. Wir haben 8 Tore geschossen, eigentlich auch noch nie gemacht. Also insofern ist das Glas wirklich halb voll. Wir müssen es jetzt vor keinem Gegner verstecken. Aber die Engländer werden beim
Liebsten. Luther, weißt du, was man noch vergleichen kann, was in Dortmund ganz wichtig ist, dass die deutschen Fans auf dieser Südtribüne sich befinden. Denn bei diesem Halbfinale, das wissen auch die wenigsten, ich kam ins Stadion und sah die Italiener auf dieser berühmten Süd. Und
was hast du da gedacht?
Da habe ich gedacht, das ist nicht gut.
Das ist nicht gut.
Ja. Die haben diesen riesen Block gehabt. Und die Deutschen verteilten sich, das müssen die irgendwie hinkriegen von der UEFA, dass die mit den weißen Trikots möglichst auf der Süd.
Wir müssen auch mal hinnehmen.
Das sind die entscheidenden Sachen.
Wir haben im Moment drei wirklich gute Mannschaften im Turnier. Das sind die Franzosen, Spanien, die Spanier und die Deutschen. Das, die sind wirklich,
die Deutschen?
Ja, das sind wirklich
seit die gestern würde ich die nicht mehr zu den überragenden Mannschaften aber
ich schon noch, würde ich sagen, also da bin ich schon der Meinung, dass diese drei Mannschaften, wenn das die Konstellation zulässt, werden wir im Halbfinale sehen. Sage ich jetzt mal so ganz schlankerdings voraus. Schlankerdings kann ich nicht, ich sage es einfach voraus.
Kann ja sein, ja. Aber um nochmal auf das Deutschland-Italien-Spiel 2-6 zu kommen, Ralf Derkung ist ein Begriff, war ja auch mal zu Gast bei uns. Ne? Nee, aber ich kenne die Geschichte vom Ralf selbst, der war damals auch im Stadion bei diesem Spiel und ist dann kurz bevor die Verlängerung zu Ende war, beim Stande von 0-0, wohl noch schnell auf die Toilette, damit er das Elfmeterschießen
erleben kann.
Und als er von der Toilette zurückkam,
kam es
0-2. Dann war, die Geschichte kenne ich.
Also wichtiger Hinweis, während eines Spiels niemals zur Toilette. Toilette geht nie. Das ist
nicht ging gut. Wahrscheinlich nicht anders.
Wir haben im Stadion einen, der kommt immer aus Oberhausen, also in Gladbach, wo wir da sind. Und immer wenn der Bier holt, geht, fällt ein Tor.
Fällt ein Tor
für Gladbach. Wenn wir ein Tor brauchen, sag ich mal, geh mal Bier holen.
So, jetzt kommt noch der Segensspruch ganz zum Ende. Ich habe eine Regel in der Kirche, nicht vom Segen rausgehen und beim Fußballspielen nicht vom Abpfiffen, da bleibe ich
dabei. Ja, das ist genauso. Okay. Wir haben noch eine Personalie im Wuppertaler Fußball, sollten wir nicht vergessen. SC Sonnenborn hat einen neuen Trainer verpflichtet. Der alte, also Spinella heißt der, ne? War doch so, ne, Andreas, ne? Sebastiano Spinella, was für ein Name. Also ist nicht mehr Trainer. Das
Programm.
Genau. Und der neue Trainer ist Robert Lange, ist in Wuppertal eigentlich ein Begriff. War zuletzt, glaube ich, beim Wuppertaler SV Jugendtrainer, hat früher auch bei Union Wuppertal gespielt und der ist jetzt der neue Trainer von SC Sonnenborn. Das sollte man nicht unterschlagen, weil das ist die letzte Meldung, die ich mitbekommen habe.
Ja, und ganz zum Schluss noch einer. Gestern am Samstag im Ratssaal habe ich den Alexander Schmidt getroffen, den Vereinsvorsitzenden vom TSV Ronsdorf. Der atmet jetzt immer noch schwer. Der atmet immer noch schwer, weil er sagte, das wäre sowas von
verrückt.
Ja, verrückte Saison. Und das macht ganz Ronsdorf froh. Die sagen, jetzt bauen wir unser Stadion und in der Bezirksliga weiter. Also die Erleichterung, die hält noch Wochen.
Das glaube ich, ja.
Und wir sind dann erleichtert, wenn wir den Gegner von der deutschen Nationalmannschaft wissen, am Samstag das Spiel verfolgen, dann reden wir über das Viertelfinale.
Am Samstag nach Wuppertal kommen,
gegen Spanien.
Wir haben auch noch einen langen Tisch, weil Wuppertal gebucht ist. Das soll man auch nicht vergessen, bei all dem ist auch ein wichtiger Termin. Und das Spiel ist ja dann erst um 21 Uhr, da kann man ja vorher mal den langen Tisch besuchen.
Oder nachher.
Oder auch nachher.
Ja. Oder zwischendurch.
Oder zwischendurch. Ein paar oder Leinwände. Wir haben auch nur vergessen, sagt was nicht, weil das nämlich bestimmt ein schönes Fest.
Werden bestimmt ein paar Leinwände aufgebaut werden.
Nehme ich auch an.
So. Bis dann.
Ja, auf jeden Fall bis nächste Woche. Ciao.
Tschüss. Ciao.
Dies ist ein Podcast der WZ.